So, guten Morgen zusammen, jetzt in rechtem Lichte. Wir haben 2, 3 Vorlesungen lang irgendwas über Jordan-Normalformen gehört. Wir haben Matrizen auch vorher noch diagonalisiert und jedes Mal haben wir irgendwie einen Basiswechsel durchgeführt. Das einerseits hat man gesagt, ein Endomorphismus hat bezüglich irgendeiner Basis eine besonders schöne Abbildungsmatrix, oder wir hatten auch das Ganze auch in Matrixform kennengelernt und genau dementsprechend, also das will ich jetzt nochmal eine Vokabel dafür einführen, und die Jordan-Normalform selber, die hat sozusagen praktische Gründe, indem man Matrixpotenzen schnell ausrechnen kann. Das war die ursprüngliche Motivation, die ich angegeben habe, und die hat auch theoretischen Nutzen, nämlich wir haben 2 Polynome zu Matrizen kennengelernt, das Minimalpolynom und das charakteristische Polynom. Und was die miteinander zu tun haben, das ist der theoretische Nutzen, den ich aus der Jordan-Normalform ziehen will. Also, der ganze Abschnitt heißt Konjugationsinvarianten. Und dazu das erste Wort, das in der Überschrift auftaucht, das will ich direkt, oder muss ich erstmal definieren. 2 quadratische Matrizen A und B, N Kreuz N Matrizen, über irgendeinem Grundkörper K ein für alle Mal fixiert, heißen zueinander konjugiert. Zueinander konjugiert. Falls es eine invertierbare Matrix gibt, die invertierbare Matrix T invertierbar, heißt, sie ist in GLNK, gibt, sodass die eine Matrix B gleich T hoch minus 1 mal A mal T ist. Langer Rede, kurzer Sinn, die beiden Matrizen sind Abbildungsmatrix ein und derselben linearen Abbildung bezüglich 2 verschiedener Basen, und T ist die Basiswechselmatrix. Das ist eigentlich die Beziehung, die in den letzten 3, 4 Vorlesungen auf jeden Fall immer Thema war, nur dass wir sozusagen dem ganzen Sachverhalt noch keinen Namen gegeben hatten. Und erste Bemerkung dazu, kleine Proposition, die Matrizen, die zueinander konjugiert sind, fallen in verschiedene Töpfe. Also der große Topf aller zu einer gegebenen Matrix, konjugierten Matrix. Ich behaupte, zueinander konjugiert sein ist eine Äquivalenzrelation. Also, kurze Gedächtnisprobe, was war eigentlich nochmal eine Äquivalenzrelation oder was waren die definierenden Eigenschaften von der Äquivalenzrelation? Reflexivität, das heißt, jede Matrix ist zu sich selbst konjugiert, das heißt, den Beweis dieser Aussage, den halte ich sehr kurz. Jede Matrix ist zu sich selbst konjugiert, denn da kann ich einfach die Einheitsmatrix, die N Kreuz N Einheitsmatrix hernehmen. Und natürlich gilt diese Geschichte. Symmetrie gilt natürlich, falls B gleich T hoch minus 1 mal A mal T ist. So gilt Jetzt bringe ich einfach das Ganze, multipliziere ich die ganze Gleichung von rechts, von links mit t durch und von rechts mit t hoch minus 1 durch. Dann gilt a gleich t mal b mal t hoch minus 1. Das heißt, wenn t die Matrix ist, die a nach b konjugiert, dann ist t hoch minus 1 die Matrix, die b nach a konjugiert. Und die Transitivität, falls b gleich t hoch minus 1 mal a mal t und c gleich s hoch minus 1 mal b mal s. Das heißt, wenn a zu b konjugiert ist und b zu c konjugiert ist, dann kann ich auch die beiden Sachen zusammenstecken. Dann ist c gleich s hoch minus 1, jetzt stecke ich einfach das b da rein, t hoch minus 1 mal a mal s mal t. Und das kann ich jetzt noch anders gruppieren, denn das ist in Wirklichkeit s mal t. Wenn s und t invertierbar sind, die invertierbaren Matrizen bilden eine Gruppe, ist das Produkt auch invertierbar, das heißt s mal t ist auch eine Matrix. Und hier steht das Inverse von s mal t. Denn Regel immer im Kopf halten, das Produkt von zwei Matrizen invertiert, ist das Produkt der Inversen in der anderen Reihenfolge. Bitte? Habe ich es andersrum? Innen drin steht, ja, danke, es stehen alle verkehrt rum. T mal S und ich sage noch, dass ich die Reihenfolge umdrehen will und habe sie gar nicht umgedreht, Entschuldigung. Die kurze Tafel beweist, dass konjugiert sein eine Äquivalenzrelation ist. Was meine ich jetzt mit Konjugationsinvarianten? Also dazu gehen wir in der Geschichte der Vorlesung ein paar Monate zurück. Da hatten wir irgendwann mal den Rang einer Matrix bestimmt und noch eine weitere Äquivalenzrelation eingeführt, die mit Ä anfing. Jetzt habe ich das bewusst so vage gesagt. Ich habe damals gesagt, die heißt ähnlich und manchmal, oder habe ich gesagt, das heißt äquivalent und im Skript stand ähnlich, also jedenfalls die beiden Ä-Worte kann ich nicht auseinanderhalten und das, was ursprünglich im Skript stand und was ich in der Vorlesung gesagt habe, ist die eher das ungebräuchlichere von diesen beiden Ä-Worten. Also die beiden Ä-Worte, um die es geht, heißen, sind ähnlich und äquivalent. Also wir hatten im Zusammenhang mit Rang hatten wir gesagt, dass A zu B ähnlich, nein, äquivalent früher im Skript ähnlich, also ich schreibe erstmal hin, falls es existiert S und T, mit der Eigenschaft, dass B gleich S mal A mal T ist. Also dieser Begriff war eine Äquivalenzrelation auf der Menge von Matrizen, von M kreuz N Matrizen, wobei M und N möglicherweise durchaus verschieden waren. Also der Fall, dass die Matrizen quadratisch waren, war zugelassen, aber im Gegensatz zu diesem Begriff da drüben war es nicht notwendig, dass M gleich N war. Also ich glaube, in der Vorlesung, wo ich den Begriff tatsächlich an die Tafel geschrieben habe, habe ich den ähnlich genannt. Das ist aber eher der unübliche Begriff Und deswegen habe ich das jetzt im Skript zu dem üblicheren Begriff Äquivalent geändert. Also guckt eventuell nochmal auf der Homepage befindlichen Version des Skripts nach. Also jedenfalls gibt es den einen Begriff, den wir im Zusammenhang mit dem Rang eingeführt hatten. Da darf die Matrix links und die Matrix rechts sind frei, unabhängig voneinander wählbar. Und als Kontrast dazu gibt es jetzt hier diesen Begriff, Matrizen sind zueinander konjugiert und da ist die Matrix links und rechts, das eine ist die Inverse zur anderen. Das heißt, gehen wir mal in dem Fall über, dass m gleich n ist. Wenn m gleich n ist, sind also Matrizen, die Matrizen also quadratisch sind, dann kann ich beide Äquivalenzrelationen mir angucken. Bei welchem der beiden Begriffe gibt es mehr Äquivalenzklassen? Dual dazu könnte ich auch fragen, wo sind die Äquivalenzklassen größer? Also wo gibt es mehr Äquivalenzklassen? Danke von dem Hinweis, da wollte ich invertierbar dazu schreiben. Beide invertierbar. Also hier invertierbar. Entschuldigung. Invertierbar, auf das kam es mir nicht an, deswegen habe ich es vergessen. Also hier steht nicht unbedingt das Inverse davon. Die müssen beide invertierbar sein. Hier steht nicht unbedingt das Inverse von dem, während da drüben das unbedingt das Inverse steht. Jetzt stelle ich meine Frage, nachdem ich das präzisiert habe, nochmal. Wo gibt es mehr Äquivalenzklassen? Für den Begriff oder für den Begriff?
Immer noch für den rechten, weil T und S eben nicht das Inverse sein müssen, sondern 2b was.
Ich behaupte, also das Argument ist richtig, aber die Schlussfolgerung, mit der stimme ich nicht ein. Also ich wiederhole sozusagen nochmal die Antwort und versuche sie. Wenn immer zwei Matrizen zueinander konjugiert sind, dann kann ich einfach für S T hoch minus 1 setzen und dann sind die Matrizen natürlich auch zueinander äquivalent. Aber es kann sein, dass hier mehr Matrizen in den gleichen Topf fallen, weil ich ja noch andere Matrizen hier nehmen kann als hier. Wenn mehr Matrizen in den gleichen Topf fallen, gibt es insgesamt natürlich hierfür weniger Töpfe. Das heißt, also da ist jetzt vielleicht steht natürlich auch die Verwirrung. Das heißt, es gibt weniger, also weniger meint weniger oder möglicherweise gleich viele Äquivalenzklassen für diese Relation und für diese Relation. Das Ganze werden wir jetzt noch mal ein bisschen sauberer auseinander führen. Und auch damit sehen, dass es dafür, wenn ich nicht gerade bei 1 Kreuz 1 Matrizen bin, wirklich mehr Äquivalenzklassen hierfür gibt als hierfür. Wie kann ich denn die Äquivalenzklassen für diese Relation auseinanderhalten? Dazu brauche ich eine Invariante von der Matrix, die unter diesem Begriff, unter solchen Transformationen nicht verändert wird. Welche Invariante ist das? Ich habe es implizit schon erwähnt, beziehungsweise es steht auch schon an der Tafel. Welche Invariante einer Matrix verändert sich nicht, wenn ich von rechts mit irgendwas Invertierbarem und von links mit was anderem invertiere? Der Rang, genau. Also, der Rang ist eine Invariante der bezüglich der Äquivalenzrelation Äquivalenz. Ich schreibe das sozusagen ja, bewusst um. Gibt es noch eine Invariante außer dem Rang? Bezüglich der Relation Äquivalenz. Gibt es noch eine Eigenschaft der Matrix, die sich nicht verändern lässt, indem ich mit S und mit T von links bzw. mit rechts ran multipliziere? Antwort, sehr gut. Die Tatsache, dass keiner mit einer weiteren jetzt sich meldet, ist ein gutes Zeichen. Es gibt keine. Es gibt keine weiteren. Wir haben das auch bereits bewiesen. Die einzige. Warum, in welcher Form haben wir das bewiesen? Wir haben bewiesen, dass wir jede Matrix durch Multiplizieren mit einem geeigneten S und einem geeigneten T auf die jede Matrix A ist äquivalent zur Matrix IR. Also, das ist die Matrix, die besteht aus Einsen auf den sozusagen ersten R-Diagonaleinträgen und danach nur noch Nullen. Vorsicht, nicht verwechseln mit der R-Kreuz-R-Einheitsmatrix. Das ist immer noch eine Matrix in K hoch M Kreuz N. Also die ist natürlich genauso groß wie die Matrix A, mit der ich ursprünglich gestartet bin. Und daran erkennt man, dass es nicht mehr Invarianten geben kann unter dem Begriff Äquivalenz außer dem Rang. Wenn ich den Rang der Matrix kenne, dann kann ich die Matrix hinschreiben und damit kann ich die Klasse, in der diese Matrix unter dem Begriff Äquivalenz landet, eindeutig festlegen. So, das war jetzt eine längere Motivation zu dem Begriff da auf der rechten Seite. Eigentlich habe ich den auf der linken Seite eingeführt und die Kapitelüberschrift heißt auch Konjugationsinvarianten. Das heißt, meine eigentliche Frage lautet, welche Begriffe sind denn invariant unter Konjugation? Welche Eigenschaften einer Matrix? Ja? Die Determinante ist eine, also notiere ich einfach mal direkt. Da die Determinante von B von t hoch minus 1 mal b mal t, das ist gleich der Determinante von t hoch minus 1 mal der Determinante von t mal der Determinante von b nach dem Determinanten-Multiplikationssatz und die inverse Matrix hat die inverse Determinante, also kürzt sich das weg, also steht hier in Wirklichkeit die Determinante von b ist die Determinante eine Konjugationsinvariante. Okay, einverstanden. Noch jemand weitere Vorschläge? Ja? Der Rang ist eine absolut richtige Antwort, denn der Rang bleibt ja sogar unter dieser Äquivalenzrelation invariant und damit kann ich mit sozusagen viel mehr tun mit der Matrix. Ich kann mit S und mit T multiplizieren. Wenn ich nur sozusagen mir weniger Freiheitsgrade in der Äquivalenzrelation erlaube, dann bleibt er natürlich auch invariant. Der Rang ist eine Konjugationsinvariante. Noch weitere Ideen für Konjugationsinvarianten? Ja? Die Eigenwerte. Die Warum eigentlich? Ich frage nach einer Begründung nochmal nach, ja? Und wenn die Matrix nicht diagonalisierbar ist? Ja, ja, fast. Vielleicht noch der Nachbar. Ja. Vorsicht. Das ist, es ist richtig. Es ist richtig, dass es die Eigenwerte der inversen Matrix, die Inversen der Eigenwerte der ursprünglichen Matrix sind. Aber es ist nicht richtig, dass die Eigenwerte eines beliebigen Produkts das Produkt der Eigenwerte ist. Und das habe ich hier an der Stelle verwendet. Das heißt, die Schlussfolgerung ist richtig, aber diese Begründung ist nicht richtig. Ich höre an der Stelle sozusagen mal mit dem Spielchen auf. Man könnte das Spielchen, wir werden gleich sozusagen sehen, was das Ende des Spiels ist. Bevor ich die entsprechende Proposition formuliere, noch kurz eine Definition. Nämlich die Spur einer Matrix einer quadratischen Matrix sollte ich für nicht quadratische Matrizen will ich nicht definieren, was die Spur ist, ist die Summe der Diagonalelemente. Also wenn die Matrix A aus den Einträgen IJ besteht, ist die Summe der Diagonalelemente. Das heißt, die Spur von A, nochmal ausführlich hingeschrieben, ist einfach die Summe aller AJJ. J gleich 1 bis N. Und ich habe jetzt nicht dazu geschrieben, also die Matrix A, nehme ich an, wie die ganze Zeit, ist eine N kreuz N quadratische Matrix. Warum führe ich das auf? Nein, zum einen ist die Spur einer Matrix was man ganz leicht berechnen kann. Diagonalelemente aufaddieren von der Matrix geht viel schneller als irgendwas Kompliziertes wie ein charakteristisches Polynom oder sowas auszurechnen. Aber die Proposition, die die Eigenwertdiskussion von gerade eben und all das auf der linken Seite subsumiert, ist das folgende. Also die A2 Aussagen, und es geht alles über das charakteristische Polynom, also wenn das charakteristische Polynom von der Matrix A, das ist irgendein Polynom vom Grad n, das kann ich schreiben als Summe i gleich 0 bis n di x hoch i. Bisher ist nichts passiert. Ich habe einfach nur den Koeffizienten des charakteristischen Polynoms mal irgendeinen Namen gegeben. Dann kann ich zwei wesentliche Invarianten einer Matrix, die stecken im charakteristischen Polynom kodiert drin. Nämlich einerseits die Determinante und andererseits die Spur. So ist die Spur von A im Wesentlichen der zweithöchste Koeffizient. Im Wesentlichen heißt bis auf ein Vorzeichen. Minus 1 hoch n minus 1 mal dn minus 1. Und die Determinante von A ist natürlich der konstante Koeffizient d0. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Dazu sollte ich die Proposition hier weiterschreiben. Und zwar sind A und B zueinander konjugiert. So ist das charakteristische Polynom von A gleich dem charakteristischen Polynom von B. Insbesondere beweist das zunächst einmal das, was ich da oben mit Hilfe des Determinanten-Multiplikationsersatzes ausgerechnet habe, sind die Determinante und die Spur Konjugationsinvarianten. Vielleicht nummeriere ich die Aussagen durch, nenne das hier oben die Aussage 1 und erinnere dran, dass die Aussage 2 vor einigen Wochen bereits bewiesen wurde, ich glaube in der ersten Vorlesung des neuen Jahres, im Zusammenhang mit der Einführung des charakteristischen Polynoms. Das heißt, dass das charakteristische Polynom nicht von Konjugation abhängt, hatten wir bereits gesehen. Und warum, wenn das charakteristische Polynom nicht von Konjugation davon abhängt, und die Spur und die Determinante Koeffizienten des charakteristischen Polynoms sind, dann ist natürlich die dritte Aussage klar, wenn ich die erste gezeigt habe. Und warum ist die Proposition in gewisser Weise toll oder nützlich? Nun, wenn ich irgendeine komplizierte 24x24 Matrix vorgegeben habe, oder zwei davon, und ich soll überprüfen, ob die zueinander konjugiert sind, die Determinante von so einer 24x24 Matrix auszurechnen oder von zweien davon, ist ein ganz schönes Stück Arbeit. Den Rang von so einer Matrix zu bestimmen, da muss man die Matrix irgendwie auf Zeilenstufenform bringen, ist auch ein ganz schönes Stück Arbeit. Aber zum Beispiel mal zu überprüfen, ob die Spuren von den beiden Matrizen gleich sind, bedeutet einfach 24 Zahlen aufaddieren, geht relativ schnell. Natürlich bedeutet es nicht, wenn die Spuren gleich sind, dass dann deswegen die beiden Matrizen schon zueinander konjugiert sind. Es gibt noch mehr Invarianten, es gibt noch feinere Invarianten. Aber immerhin, um nachzuweisen, dass sie nicht zueinander konjugiert sind, ist die Spur ein sehr schnelles Kriterium. Deswegen beweisen wir den Satz. Und was jetzt eigentlich noch zu tun ist, ist der Teil 1 zu beweisen. Bevor ich den Teil 1 tatsächlich beweise, noch ein Kommentar. Was ist eigentlich D? Was ist eigentlich Dn? Was ist eigentlich, also Dn ist natürlich der höchste Koeffizient, also der Koeffizient vor dem höchsten Term dieses Polynoms. Was ist der eigentlich? Wie kriegt man das charakteristische Polynom? Das ist doch Determinante von A minus x mal die Identität. Das heißt, auf der Diagonalen ziehen wir jedes Mal die Variable x ab. Und jetzt rechnen wir die Determinante davon aus. Und jetzt wollen wir das als Polynom auffassen und wollen wissen, was ist der Koeffizient vor x hoch n? Was ist denn der Koeffizient vor x hoch n? Da hinten ist eine Meldung.
Das Produkt von allen Diagonalen.
Nee, das kann ich nicht kaufen. Vielleicht Vielleicht mal, also hier steht a11 minus x, hier steht a22 minus x und hier steht a12 und so weiter, bis schließlich ann minus x. Wenn ich da von dieser Matrix die Determinante bilden soll, wie kriege ich da x hoch n zusammen? Das kaufe ich. Die einzige Art und Weise, tatsächlich bei so einer Matrix in der Determinante x hoch n zu bekommen, ist, ne, ich muss ja, wir erinnern uns über die Formel, die Determinante ist die Summe über alle Permutationen von, und so weiter, von den entsprechenden Ausdrücken. Das heißt, eine Art zu permutieren, ist die ganzen Diagonaleinträge aufzumultiplizieren. Dabei bekomme ich einen x hoch n Term. Und zwar genau genommen ist als Vorkoeffizient jeweils die minus 1. Und davon n Stück gibt minus 1 hoch n. Und für alle anderen Permutationen, ja, da habe ich jedenfalls nicht ständig die Diagonaleinträge und ich multipliziere n Dinger miteinander auf. Wenn ich n Dinger miteinander aufmultipliziere, wovon einer kein Diagonaleintrag ist, komme ich nie wieder auf x hoch n. Das heißt, alle anderen Terme in dieser großen Summe produzieren kein x hoch n mehr. Das heißt, das hier als Vorbemerkung. So, mit der Vorbemerkung können wir uns gerade noch sichtbar dem Beweis der Aussage 1 widmen. Machen wir auch noch klar, dass die Eigenschaft, dass D0 D0 ist der konstante Term von einem Polynom. Den konstanten Term von einem Polynom kriege ich, indem ich das Polynom bei 0 auswerte, indem ich 0 einsetze in das charakteristische Polynom. Das ist für absolut jedes Polynom richtig. Aber was passiert, wenn ich 0 in das charakteristische Polynom einsetze? Da habe ich die Determinante von A minus 0 mal die Einheitsmatrix, also die Determinante von A. Der Teil war auch nicht der schwierige. Der Teil mit der Spur, der erfordert zumindest ein bisschen Nachdenken. Oder genau genommen erfordert der ein bisschen Induktion. Durch Induktion, naja, Induktion natürlich nach der Größe der Matrizen. Was steht da für n gleich 1, für eine 1 kreuz 1 Matrix? Steht da ja, die Determinante der 1 kreuz 1 Matrix a11 minus x ist natürlich a11 minus x. Und der zweithöchste Koeffizient dieses Polynoms ist a11 und das ist gleich die Spur der Matrix, die Summe der Diagonaleinträge der Matrix für A, ist einfach die Matrix bestehend nur aus a11 und ja, und die Formel sagt, dass für n gleich 1 fällt das Vorzeichen, das da steht, weg, das heißt, die der zweithöchste Koeffizient ist gleich der Spur. Also für n gleich 1 war das alles ziemlich direkt. Also Induktionsvoraussetzung für n minus 1 Kreuz n minus 1 Matrizen gilt, dass die Spur für n minus 1 Matrizen B gilt, dass die Spur von B gleich minus 1 hoch ja, n minus 2 mal dB n minus 2 ist. dB, das obere Index B habe ich jetzt zur Verdeutlichung dran geschrieben, dass das natürlich der Koeffizient des Minimalpolynoms von B ist, den ich hier verwenden muss in der Induktionsvoraussetzung. Gut, wenn ich das Ganze per Induktion beweisen will, wie komme ich eigentlich von meinen n kreuz n Matrizen zu n minus 1 kreuz n minus 1 Matrizen? Da haben wir das charakteristische Polynom ist im Wesentlichen eine Determinante. Und für Determinanten kennen wir genau ein Kochrezept, wie man von großen Matrizen zu kleineren Matrizen kommt. Wir entwickeln nach einer Zeile oder Spalte. Das heißt, wenn A jetzt die Matrix ist A11 bis ANN, also diese N kreuz N Matrix, dann erinnere ich an eine Bezeichnung, dass die Matrix, die entsteht, wenn ich die nte Zeile oder und die nte Spalte streiche, die hat so einen Doppelindex. A, groß A mit nn heißt, ich habe die nte Zeile und die nte Spalte gestrichen. Das war die Konvention, die man bei der Entwicklung von Determinanten nach Zeilen und Spalten bereits verwendet haben. So, und jetzt im Induktionsschritt entwickeln nach der n-ten, sagen wir, Spalte, also sozusagen ich entwickle nach den Ausdrücken da hinten, was entwickle ich? Ich will das charakteristische Polynom von A entwickeln, also die Determinante von A minus x mal die n kreuz n Einheitsmatrix. Und damit erhalte ich nun zum einen, ja, wenn ich x mal die Einheitsmatrix abziehe, kriege ich von dem Term hier ganz unten, kriege ich ANN minus x mal die Determinante hiervon. Also die Determinante der Matrix ANN minus x mal die Einheitsmatrix der Dimension 1 kleiner plus nun die Determinanten, all die Determinanten, wo ich hier diesen Vorkoeffizienten hergenommen habe. Das heißt, ja, ich kann es jetzt ausführlich machen, die Summe i gleich 1 bis n minus 1 a i n als Vorkoeffizient mal minus 1 hoch i plus n. So ein Vorzeichen war beim Entwicklungssatz auch noch dabei. Mal die Determinante der Matrix, die ich bekomme, wenn ich die i-te Zeile und die n-te Spalte streiche. Was ist das da hinten? Oder was passiert hier? Hier steht irgendein konstanter Koeffizient vorne dran und hier steht eine Determinante von der n-kreuz-n-Einheitsmatrix. Aber wo stehen eigentlich die x-e? Die x-e stehen auf der Diagonalen. Also wenn ich a minus x mal die Einheitsmatrix hinschreibe, dann stehen auf der Diagonalen n minus 1 minus x überall die x-e und sonst stehen nirgends x-e. Wenn ich mir jetzt mal die Matrix angucke, da wurde die i-te Zeile und die n-te Spalte gestrichen. Das heißt, da wurden hier und hier hinten zwei Terme durchgestrichen, wo ein x drin vorkam. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie diese Determinante berechne, multipliziere ich irgendwie n minus 1 Terme auf, von denen aber höchstens noch n minus 2 ein x enthalten. Denn ursprünglich gab es n Terme mit einem x, aber zwei davon habe ich ja gestrichen. Das heißt, dass ich behaupte, das ist ein Polynom vom Grad kleiner gleich n minus 2. Da taucht überhaupt kein Term x hoch n und kein Term x hoch n minus 1 auf. Und was uns interessiert, ist der Koeffizient vor x hoch n minus 1. Und durch ein Polynom vom Grad kleiner gleich n minus 2 wird dieser Term überhaupt nicht beeinflusst. Der Teil, der braucht uns gar nicht zu interessieren. Das heißt, wir können uns auf diesen Term hier konzentrieren. Was steht hier? Hier steht ann minus x. Ich schreibe es nochmal kurz ab. Und hier steht die Determinante von so einer Matrix der Größe n minus 1 kreuz n minus 1. Und da wollen wir sozusagen die obersten Terme mal angucken. Womit fängt es an? Nun, aufgrund der Bemerkung fängt es an mit x hoch n minus 1. Es ist ja eine n minus 1 kreuz n minus 1 Matrix. Und dann steht hier noch minus 1 hoch n minus 1. Die kleine Bemerkung da drüben, entsprechend für die Dimension 1 kleiner, verwendet. Plus, und danach kommt minus 1 hoch n minus 2 mal die Spur von b. Plus ein plus p, wobei plus pb plus p und der Grad von pb ist kleiner gleich n minus 2 und der Grad von p ist auch kleiner gleich n minus 2. Von p, Entschuldigung, der ist sogar kleiner gleich n minus 3 und hier fehlt noch das x hoch n minus 2. Also nochmal ausformuliert, was hier eigentlich steht. Ich habe hier angefangen, die Determinante dieser Matrix, die ich zwischendurch B genannt habe, oder ich könnte hier n hinschreiben, die Determinante oder das charakteristische Polynom dieser kleineren Matrix auszurechnen. Diese kleinere Matrix, das charakteristische Polynom, fängt an, wie jedes charakteristische Polynom anfangen muss, und nach Induktionsvoraussetzung steht vor dem Koeffizienten, vor dem zweithöchsten Koeffizienten, das tue ich auf die andere Seite, ups, Entschuldigung, da ist noch ein kleiner Abschreibfehler passiert, der Term minus 1 hoch n minus 2, aufgrund der Induktionsvoraussetzung. Und danach passiert noch irgendwas, was mich nicht so richtig interessiert. Natürlich geht es weiter, natürlich gibt es noch einen Term x hoch n minus 3, x hoch n minus 4 und so weiter. Aber der interessiert mich nicht so richtig. Den nenne ich einfach irgendein Polynom pb vom Grad höchstens n minus 3. Und den ganzen Rest auf der anderen Seite hier, von den anderen Determinanten, das nenne ich ein Polynom p und das hat Grad höchstens n minus 2. So, jetzt kann ich hier anfangen zu multiplizieren. Was steht hier? Also der höchste Koeffizient ist minus 1 hoch n mal x hoch n. Das hat mich nicht wirklich interessiert, das habe ich einfach nur nochmal zur Verifikation gemacht. So, und jetzt interessiert mich wirklich der Koeffizient vor x hoch n minus 1. Und da kommt einmal minus 1 hoch n minus 1 mal ann hiervon zusammen und minus 1 hoch n minus 2 plus 1 gibt also auch n minus 1 mal die Spur von ann. Plus, ja, und was jetzt kommt, das Polynom pb hat Grad kleiner gleich n minus 3. Da steht nur ein x hier drüben. Das gibt hier nur noch ein Polynom vom Grad kleiner gleich n minus 2. Und das hat hier auch Grad kleiner gleich n minus 2. Also alles andere hat nur noch Terme niedrigerer Ordnung. So, und jetzt muss ich bloß noch zusammenzählen. Die Spur von ANN ist ja die Summe der ersten n-1 Diagonalelemente gewesen. Und wenn ich dann noch klein a n n drauf addiere, dann ist es natürlich die Spur der gesamten Matrix A. Und den Koeffizienten minus 1 hoch n minus 1 habe ich die ganze Zeit sowieso schon unangetastet gelassen. Das heißt, ich behaupte, an der Stelle ist der Beweis fertig. Wo, ja? Zwischen. Das Pluszeichen, hier habe ich einfach zusammengefasst alles, was sonst noch dasteht und habe mir keine genaueren Gedanken gemacht, was da sonst noch dasteht. Ich habe mir nur überlegt, dass was sonst noch dasteht, vom Grad kleiner gleich n minus 2 ist. Das alles, was hier steht, wenn ich sorgfältig hinschreiben würde, ist natürlich zum einen das Polynom und zum anderen das Produkt von dem Polynom mit diesem Faktor hier. All das steht hier drin. Und interessiert mich aber im Detail nicht so wirklich. So, jetzt haben wir das charakteristische Polynom als irgendwas kennengelernt, was invariant ist unter Konjugation. Konjugierte Matrizen haben das gleiche charakteristische Polynom. Jetzt noch zur Auflösung der kleinen Diskussion, warum sind eigentlich die Eigenwerte Konjugationsinvariant, das steht hier und ich habe keine weitere Begründung angegeben. Nun, die Eigenwerte sind einfach Nullstellen des charakteristischen Polynoms. Wenn zwei Matrizen konjugiert sind, haben sie das gleiche charakteristische Polynom und damit haben sie auch die gleiche Menge an Nullstellen ihres charakteristischen Polynoms und damit die gleichen Eigenwerte. Wir werden gleich noch sehen, dass noch mehr Dinge invariant sind unter Konjugation. Gebe ich vielleicht mal als Denkanstoß die Frage, wie ist es denn mit dem Minimalpolynom? Ist es unter Konjugation invariant? Jemand einen Vorschlag auf meine Frage zum Minimalpolynom? Invariant und der Konjugation? Mehrheitsentscheid? Wer meint ja? Wer meint nein, es ist nicht invariant? Bilanz ist ungefähr so ein 10 zu 0 etwa. Die Mehrheit hat vollkommen recht. Also ich schreibe es einfach nur als Bemerkung hin, denn es wird gleich noch viel allgemeiner sein. Auch das Minimalpolynom. Ist invariant. Unter Konjugation. Warum? Also, ich kürze einfach mal ab mit PA das Minimalpolynom von A und mit PB das Minimalpolynom der Matrix B. A und B sind zwei N-Kreuz-N-Matrizen. Und natürlich sollen wir uns die Frage stellen, wie hängen die beiden zusammen, wenn ich weiß, dass die beiden Matrizen zueinander konjugiert sind, also diese Beziehung gilt. Also wenn das PA, das ist ein Polynom und das kann ich schreiben als Summe i gleich 1, 0 bis r, ci hoch i, ist halt irgendein Polynom von irgendeinem Grad r, den wir noch nicht so genau kennen, was dieser Grad eigentlich ist. Und wenn ich da a einsetze, dann weiß ich, dass 0 rauskommt. Das ist die Definition von dem Minimalpolynom. Was ist denn, was passiert denn, wenn ich b einsetze in dieses Minimalpolynom, wenn ich das bei b evaluiere? Nun, verwenden wir einfach mal die Definition von, oder unser Wissen, wie b und a miteinander zusammenhängen. Dann steht da, Summe i gleich 0 bis r, ci, t hoch minus 1, mal a, mal t. Hoch i. Aber was ist denn t hoch minus 1 mal a mal t hoch i? Ich behaupte, das was in der Klammer steht, ist das gleiche wie t hoch minus 1 hoch i, t hoch minus 1 mal a hoch i mal t. Das ist das Übliche, wenn ich das i mal hintereinander schreibe, diesen Ausdruck, dann fressen sich immer diese benachbarten t's und t hoch minus 1 gegeneinander weg, sodass in der Mitte nur ein a hoch i stehen bleibt. Den Rest habe ich einfach abgeschrieben. Und jetzt, da steht eine t hoch minus 1 ist eine Matrix, oder da steht eine lineare Abbildung. Das heißt, das t hoch minus 1 kann ich auch hier rausziehen. Ci a hoch i und das andere t kann ich auf die Seite hinten rausziehen. Nach den üblichen Assoziativgesetzen für Matrizen. Ja, und hier steht einfach 0, denn das ist die Eigenschaft davon, Minimalpolynom für A zu sein. Das heißt, da kommt 0 raus. Was heißt das? Das P von A annulliert B. Das heißt, was daraus folgt, das Minimalpolynom von B teilt das Minimalpolynom von A. Das Minimalpolynom war ja das kleinste Polynom, bezüglich Teilbarkeit, das B annulliert und PA annulliert B auch. Das heißt, daraus folgt, dass das Polynom teilt. So, jetzt können wir einfach die Rollen von A und B mal umdrehen. Ich glaube, jeder sieht, ohne dass ich das weiter ausführe, ein, dass wenn ich hier überall die Rollen von A und B vertauscht hätte, ich den gleichen Schluss mache, dass wenn ich das Minimalpolynom von B hernehme und es an der Stelle A auswerte, erhalte ich auch 0 und daher folgt, dass PA teilt PB. Aber jetzt habe ich ein Polynom, das ein anderes teilt und damit kleineren, also daraus folgt insbesondere natürlich auch der Grad von PB ist kleiner gleich dem Grad von PA und der Grad von PA ist wiederum kleiner gleich der Grad von PB. Das heißt, die beiden Polynome müssen gleichen Grad haben und einander teilen. Das heißt, sie müssen gleich sein bis auf möglicherweise Multiplikation mit einem Skalar. Jetzt haben wir aber das Minimalpolynom so definiert, dass es dasjenige Polynom ist, das mit dem, sodass der höchste Koeffizient mit 1, also 1 ist. Und das heißt auch diese Vieldeutigkeit, dass es eine a priori skalares Vielfaches vom anderen sein könnte, ist dadurch rausgefallen, dass der höchste Koeffizient 1 sein muss. Und damit folgt daraus das, was ich hier behauptet habe. Also daraus folgt, also erstens zunächst einmal folgt hier raus, es existiert ein Lambda in K mit der Eigenschaft, dass PA gleich Lambda mal PB ist. Und die Normierung des Minimalpolynoms mit der Eigenschaft, dass es mit x hoch r beginnt und das Minimalpolynom von b wollen wir auch so normiert haben, dass es mit x hoch x hoch s a priori beginnt. Also a priori steht hier ein x hoch s, a priori haben die unterschiedlichen Grad. Es ist mir deutlich zu laut. A priori haben die unterschiedlichen Grad, aber ich habe ja hier bereits rausgekriegt, dass die gleichen Grad haben. Und wenn die Koeffizienten hier vorne dran per Definition beide gleich 1 sind, aus dieser Eigenschaft folgt, dass der Skalar, der hier noch a priori ein Freiheitsgrad wäre, in Wirklichkeit 1 sein muss. Gut, was ist das Minimalpolynom jetzt? Wie haben wir bisher das Minimalpolynom berechnet? Von Hand und umständlich. Das Minimalpolynom war, wenn wir eine Matrix, also die nullte Potenz, die Einheitsmatrix, die Matrix selber, die erste Potenz, die zweite Potenz, haben geguckt, sind die nullte, erste und zweite Potenz linear abhängig? Wenn ja, oder... dann konnten wir aus die Linearkombination war das Minimalpolynom. Wenn nicht, dann haben wir die 0. 1. 2. 3. geguckt, ob das linear abhängig sind und so weiter, bis wir irgendeine linear abhängige Menge gefunden haben. Das ist ziemlich umständlich, das so zu machen, keine effiziente Art und Weise, dieses Minimalpolynom, das kleinste annullierende Polynom zu finden. Und der folgende Satz sagt, wie es wesentlich schneller geht. Und auch wie das mit dem charakteristischen Polynom zusammenhängt. Das charakteristische Polynom als Determinante von A minus x mal der Einheitsmatrix berechnet man auch jetzt nicht in Sekundenbruchteilen, aber immerhin, es geht irgendwie mit erträglichem Aufwand. Also, weil der Satz wichtig ist, schreibe ich nochmal sämtliche Voraussetzungen, unter denen wir die ganze Zeit arbeiten, her. Also ich habe einen Endomorphismus von einem Vektorraum, von einem endlich dimensionalen Vektorraum, V1c-Vektorraum, damit alles in Linearfaktoren zerfällt oder jedes Polynom eine Nullstelle hat, verwenden wir, dass wir über den komplexen Zahlen arbeiten. Und Lambda 1 bis Lambda r seien sämtliche Eigenwerte. Von F. Das ist die Situation, mit der wir immer angefangen haben, für Kriterien für Diagonalisierbarkeit und Jordansche Normalform. Und die Behauptung ist, dann gilt, dass das Minimalpolynom von dem Endomorphismus F oder entsprechend von der Darstellungsmatrix von F bezüglich irgendeiner Basis das Produkt von x minus den Eigenwerten i gleich 1 bis r ist. Das heißt, es faktorisiert sich so, wie das charakteristische Polynom sich faktorisiert vom Prinzip. Aber was sind die Exponenten hier oben? Die Exponenten sind einfach die Indizes der Haupträume. Also zur Erinnerung, die Bezeichnung qi ist das, was es die ganzen letzten Vorlesungen auch schon war, Index des Hauptraums zum Eigenwert Lambda i. Das heißt, um das Minimalpolynom auszurechnen, in der Praxis die beste Variante, das charakteristische Polynom auszurechnen, damit hat man die Eigenwerte. Und dann muss man halt noch irgendwie gucken, man muss nicht die gesamte Jordan-Normalform ausrechnen, aber zumindest mal die Indizes der Haupträume, also gucken, ab wann sich die Potenzen von f minus lambda i mal die Identität, die Kerne dieser Potenzen stabilisieren, nicht weiter wachsen. Also insbesondere teilt das Minimalpolynom von f das charakteristische Polynom. Und was ist das charakteristische Polynom von f in dieser Sprechweise nochmal hingeschrieben? Das sieht sozusagen unten genauso aus, also die Faktoren, die tatsächlich auftauchen, sind auch x minus lambda i. Vorne dran steht noch, aus den Gründen, die wir vorhin lange diskutiert haben, minus 1 hoch n. Und die Exponenten sind allerdings wesentlich verschieden. Da oben steht ei, wobei ei, und jetzt nehmen wir sich mal sozusagen gedanklich, wir brauchen es gleich sowieso, ich wiederhole es dann nochmal, die Jordan-Normalform vor Augen. Da steht die Dimension des Hauptraums h lambda i. Und ich werde auch gleich nochmal argumentieren, dass man natürlich das insbesondere bedeutet, dass das qi immer kleiner gleich dem ei ist. Das werden wir auch gleich noch sehen, warum das so ist. Also, wir wollen das Minimalpolynom von dem Endomorphismus F ausrechnen oder von der Matrix. Beziehungsweise wir wollen das mit dem charakteristischen Polynom im zweiten Satz vergleichen. Und wir haben jetzt lange argumentiert, dass Minimalpolynom und charakteristisches Polynom nur von der Konjugationsklasse abhängen. Das heißt, ich kann jede Darstellungsmatrix der Abbildung f bezüglich jeder beliebigen Basis hernehmen. Und ich werde natürlich nicht eine vollkommen beliebige machen, hernehmen, sondern ich werde die Basis hernehmen, in der die Darstellungsmatrix am schönsten aussieht. Also sprich in der Jordan-Normalform. Also Konjugationsinvarianz Invarianz impliziert, dass ich das Minimalpolynom von der Abbildungsmatrix in J-Normalform und das charakteristische Polynom von A in J-Normalform betrachten. Das charakteristische Polynom und das Minimalpolynom von der J-Normalform sind gleich dem von jeder anderen Vertreter in der Konjugationsklasse. Und wenn hierfür die entsprechende Behauptung gelten, dann natürlich auch entsprechend für alle anderen in der Konjugationsklasse, beziehungsweise für den Endomorphismus selbst. Also nochmal, was ist eigentlich das charakteristische Polynom von der Matrix in J-Normalform? Eine Matrix in J-Normalform, die bestand aus verschiedenen J-Blöcken, die hießen B1 bis BR. Es gab so viele J-Blöcke, wie es Eigenwerte gab. Und jetzt mache ich sozusagen hier den Zoom rein. Jeder dieser einzelnen J-Blöcke bestand noch aus verschiedenen J-Kästchen. Und der erste davon war Q1, war ein Q1 Kreuz Q1 Kästchen mit Lambda 1 auf der Diagonalen und 1 auf der Nebendiagonalen und so weiter. Danach wurden die, davon gab es möglicherweise mehrere. Und danach wurden die Kästchen allerdings immer kleiner, bis schließlich irgendwann in der Ecke nur noch 1 Kreuz 1 Kästchen waren mit Lambda 1 auf der Diagonalen. Das heißt, nur nochmal, um diese Formel da hinten zu verifizieren, was das charakteristische Polynom in J-Normalform ist. Das charakteristische Polynom von der Matrix in Blockgestalt, es ist mir wieder deutlich zu viel Gemurmel. Fragt bitte mich. Zweifelsfall. Die Determinante von der Matrix, die Dreiecksgestalt hat, zur Erinnerung, man sieht hier aus der Summe dieser beiden Bildchen, dass diese Matrix keine Einträge unterhalb der Diagonalen hat. Das ist eine Matrix in Dreiecks, die hat obere Dreiecksgestalt, sogar noch viel spezieller. Aber das charakteristische Polynom davon, oder die Determinante, von D minus die Identität kann ich sofort berechnen. Ich muss einfach nur die Diagonaleinträge miteinander aufmultiplizieren. Und die Diagonaleinträge sind einfach nur Lambda 1 minus x und hier in den anderen Blöcken entsprechend Lambda r minus x. Und wie viele davon? Naja, die, so viele wie der Block groß ist. Und wie groß ist der entsprechende Block B1 bis BR? So groß wie der entsprechende Hauptraum ist. Das ist diese Formel mit EI gleich Dimension von H Lambda I, die ich da nochmal hingeschrieben habe. Wenn ich ein beliebiges Polynom habe, was ist dann P angewandt auf eine Matrix in Blockgestalt? Wobei die Blöcke, wie gesagt, Blockgestalt heißt, die sind immer auf der Diagonalen zentriert. Es ist nicht irgendwie, dass da irgendwo da oben oder da unten noch ein Block rumschwirrt. Nein, nein, es gibt einfach Blöcke auf der Diagonalen zentriert und links und rechts daneben stehen Nullen. Wie kann ich das für ein beliebiges Polynom P ausrechnen, was P von AJ ist? Die Antwort, die ich haben möchte, ist, ich mache das einfach Block für Block. Das ist einfach P von B1, P von B2 und so weiter mit bis P von BR. Warum ist das so? Naja, ein Polynom ist eine Summe von Vorkoeffizienten mal x hoch i. Das heißt, wenn ich das Quadrat einer solchen Matrix oder die 17. Potenz einer solchen Matrix ausrechne, und wer es nicht glaubt, muss es tatsächlich mal zumindest mit ansatzweise auf Papier testen, 17. Potenz von so einer Matrix mit Blöcken, wobei die Blöcke alle eine gewisse Größe haben, E1, E2 und so weiter bis ER, ist wieder eine Matrix, die hat wieder solche Blöcke, der Größe E1 bis ER. Potenzen von einer Blockmatrix, das behält einfach die Blockgestalt. Es liegt einfach daran, wie wir Matrizen miteinander multiplizieren. Und ein Polynom hat nicht nur x hoch i's, also Potenzen von der Matrix, sondern auch noch Vorkoeffizienten. Ja, 7 mal so eine Matrix ist natürlich immer noch in so einer Blockgestalt und die Addition von so zwei Matrizen, die in Blockgestalt sind, ist immer noch in Blockgestalt. Also kurzum, wenn ich eine Matrix, wenn ich ein Polynom auf eine Matrix in Blockgestalt loslasse, dann behält die Blockgestalt bei und genauer muss ich auf jeden einzelnen Block das Polynom loslassen. Und das, was ich gerade eben gesagt habe, könnte ich iterieren, denn die einzelnen Blöcke hier, wie ich das hier in meinem Jordan-Zoom nochmal erläutert habe, die bestehen ja nochmal aus kleineren Blöcken, genannt Jordan-Kästchen. Und natürlich gilt da wieder genau das Gleiche. Gesagte, diese Matrix ist wieder eine Matrix, die besteht aus P angewandt auf das erste Jordan-Kästchen mit Lambda 1 und so weiter, bis schließlich unten in der Ecke P angewandt auf das 1 Kreuz 1 Jordan-Kästchen mit Lambda 1. Also gut. Warum sage ich das? Ich behaupte, daraus folgt, dass wenn ich in das wenn ich in das charakteristische Polynom naja, dafür hätte ich es vielleicht gar nicht gebraucht. Das hätten wir auch sonst noch einsehen können. Wenn ich das charakteristische Polynom, die Matrix AJ, einsetze, dann kommt 0 raus. Das hätten wir auch viel schneller sehen können. Das charakteristische Polynom der Matrix AJ ist die Determinante von AJ minus x mal der Identität. Wenn ich da AJ einsetze, dann berechne ich die Determinante von AJ minus AJ. Und das ist die Determinante der Nullmatrix und das ist 0. Aber man kann es auch mit dem Argument sehen, aber das Argument da drüben braucht man gleich sowieso noch. Warum sage ich das hier? Naja, das heißt, das Minimalpolynom von AJ, das teilt das charakteristische Polynom von AJ. Das ist ein Polynom, das das AJ annulliert. Das Minimalpolynom ist das kleinste, sowohl in puncto Grad als auch in puncto Teilbarkeit. Das ist annulliert. So, das Minimalpolynom, wir arbeiten über den komplexen Zahlen. Das Minimalpolynom zerfällt in Linearfaktoren. Das kann ich schreiben als Produkt minus Produkt x minus μ i, wobei μ i irgendwelche Nullstellen sind. Aber die Nullstellen hiervon, die müssen natürlich auch dann Nullstellen hiervon sein. Das heißt, und die Nullstellen hiervon, die kenne ich, die habe ich bereits gelistet. Das heißt, das Minimalpolynom lässt sich schreiben als x minus Lambda i, i gleich 1 bis r hoch. Ja, irgendwas zunächst einmal. Ich nenne mal diese Koeffizienten vorübergehend Ci mit der Eigenschaft Ci kleiner gleich Ei. Soweit sind wir mal zunächst. Das war jetzt noch ein klein bisschen zu grob. Ich mache das gleiche Argument nochmal und dafür brauche ich jetzt wirklich das, was ich da drüben gesagt habe. Nämlich ich behaupte, dass die Evaluation des Polynoms Produkt i gleich 1 bis q x minus lambda bis r x minus lambda i hoch qi gleich 0 ist. Das ist eine Verschärfung dessen, was ich hier gerade mal als Vorübung gemacht habe. Warum gilt diese Aussage? Gucken wir mal an. Hier steht als einer der Faktoren x minus lambda 1 hoch q1. Was macht dieser erste Faktor in dem Produkt? Was macht er mit der Matrix? Naja, zunächst einmal, auf die Matrix losgelassen, macht er das, was er tun muss im ersten Kästchen. Wir gucken uns mal an, was der erste Faktor im ersten Kästchen macht. Er nimmt diese im ersten Kästchen macht er klein, im ersten Block macht er, was er im ersten Block machen muss. Dann macht er im ersten Kästchen das, was er im ersten Kästchen machen muss. Er zieht also Lambda i davon ab. Das heißt, ich nehme die Matrix, die hat auf der Diagonale bisher Lambda i. Ich ziehe die Lambda i's davon ab. Dann bekomme ich eine Matrix, also einen ganz kleinen Block, der auf der Diagonalen nur noch Nullen hat und auf der Nebendiagonalen noch Einsen. Das ist ein Q-Kreuz-Q-Block. Oder sagen wir, ich habe den ersten Hauptraum hergenommen, das ist ein Q1-Kreuz-Q1-Block. Und wenn ich eine Matrix hernehme, die auf der Nebendiagonalen Einsen hat und sonst nur Nullen und die Q-Kreuz-Q ist, und die hoch Q nehme, also das ist eine Q-Kreuz-Q-Matrix mit Einsen auf der Nebendiagonalen und Nullen auf der Diagonalen, wenn ich die hoch Q nehme, das muss man einmal selber gerechnet haben, mit jeder Potenz wandern diese Einsen sozusagen eins weiter nach draußen, bis sie schließlich bei der Q'ten Potenz über die Wupper gefallen sind. Das heißt, was hier steht, heißt, dass der erste Faktor in diesem großen Produkt in der Lage ist, so Q1-Kreuz-Q1-Kästchen zu Null zu machen. Aber der ist auch in der Lage, natürlich entsprechend alle kleineren Kästchen zu Null zu machen, denn dann fallen diese Potenzen sogar schon viel früher über die Wupper. Das heißt, der erste Faktor in dem Produkt ist in der Lage, diesen Block zu Null zu machen. Was er mit dem Rest macht, will ich nicht so genau wissen. Und was die anderen Faktoren mit dem ersten Block machen, interessiert mich auch nicht so genau, denn 0 mal irgendwas gibt immer noch 0. Der erste Faktor in dem Produkt sorgt dafür, dass hier oben nur 0 steht. Und so weiter. Jetzt nehme ich mir den zweiten Block her. In dem zweiten Block sorgt der zweite Faktor in dem Produkt dafür, dass da nur eine 0 steht, dann multipliziere ich noch mit dem restlichen Schrott und dann steht da auch nur noch 0. Und so weiter bis hier unten. Und ich hoffe, jetzt habe ich endgültig argumentiert, warum dieses Polynom tatsächlich die gesamte Jordan-Normalform zu Null macht. Das heißt, wir haben bereits argumentiert, mit dem gleichen Schluss, wie ich ihn da oben etwas grob gemacht habe, dass das Minimalpolynom der Matrix AJ sich schreiben lässt als das Produkt i gleich 1 bis r x minus lambda i hoch ci mit ci kleiner gleich qi. Ich bin deutliches Stück besser geworden. Bisher konnte ich es abschätzen gegen die Dimension des Hauptraums und jetzt mit mal genauer nachzählen, konnte ich es abschätzen und weiß, dass dieser Koeffizient, wenn ich hier oben qi stehen habe, kriege ich 0 raus. Mein Minimalpolynom teilt das, das heißt, es ist irgendwie irgend so ein Produkt mit den Dingern hier kleiner gleich QI. Das heißt, der letzte Schritt, den ich jetzt noch durchführen muss, ist zu zeigen, noch kleiner geht's nicht. So. Noch kleiner geht's nicht, heißt, angenommen, das Minimalpolynom ist von der Bauart, wie es da oben steht, und ein CI ist echt kleiner. Es gibt ein Index I, also ein Eigenwert mit der Eigenschaft, dass CI echt kleiner SI ist. Jetzt könnte ich den Beweis in 10 Sekunden sozusagen grob zu Ende führen und sagen, naja, ich habe gesagt, ich brauche gute Potenzen, um so ein Kästchen, wie es da steht, Q kreuz Q mit Einsen auf der Nebendiagonalen, vollständig zu Null zu machen. Wenn ich Potenzen nehme, die etwas kleiner sind, dann kriege ich das nicht zu Null. Und mit was ich auch sonst noch ran multipliziere, ist es auch nicht Null. Deswegen kann das nicht sein. Dieses Argument, das ich jetzt sehr grob skizziert habe, werde ich nochmal etwas genauer ausführen. Also, betrachte größtes Jordan-Kästchen im Jordan-Block zum Eigenwert Lambda I. Dieses größte Jordan-Kästchen zum Eigenwert Lambda I, das sieht wie folgt aus. Das hat Lambda I auf der Diagonalen, hat Einsen auf der Nebendiagonalen, hat Nullen sonst und hat die Größe QI kreuz QI. Und diese Matrix nenne ich einfach mal groß J, einfach zur Abkürzung. Das heißt, was ich noch machen muss, ist, dass es min zu zeigen ist, also, dass es min-Polynom, das Minimalpolynom, das Polynom, das ich als Kandidaten habe für das Minimalpolynom, nämlich mit Cs hier oben, das Produkt x minus Lambda i hoch ci, i gleich 1 bis r, ausgewertet bei j, nicht 0 ist. Warum ist das das, was noch zu zeigen ist? Nun, ich hatte bereits gesagt, Auswerten eines Polynoms bei einer Blockmatrix heißt Kästchen für Kästchen. Und wenn ich bei diesem einen Kästchen nicht bei der 0 ankomme, dann kann auch meine gesamte Matrix nicht von dem Polynom annulliert werden. Das ist ein Produkt von Matrizen. Das heißt, was ist die Evaluation J von dem i-ten Faktor hoch ci? Ja, das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Da ziehe ich zunächst einmal die Lambda i's auf der Diagonalen ab und dann nehme ich meine Matrix hoch ci, was kleiner ist als, ups, warum habe ich da si hingeschrieben? Ich meinte qi. Wer ist s? Entschuldigung. Qi. Und warum beschwert sich keiner? Mein ci ist qi. Also mein C ist kleiner als QI, Entschuldigung. Das heißt, wenn ich das hoch zur guten Potenz nehme, dann, ich sagte bereits, diese Einsen wandern bei jedem Potenzschritt eins weiter raus, aber die sind, wenn ich die hoch CI kleiner QI nehme, nicht vollständig von der Bildfläche verschwunden. Das heißt, da habe ich die Einsen irgendwo hier. Die Matrix sieht so aus, das heißt, die sind hier an der Stelle Q minus, das ist die erste Zeile natürlich und die Spalte N minus Q plus QI plus CI. Stimmt das? Ich sehe gleich nur. Ja. N plus 1. Um 1 daneben gelegen. Denn starten tue ich auf der ersten Nebendiagonalen. Das heißt, das Ganze ist hier an der Stelle n minus qi plus ci plus 1. Das heißt, wenn es qi kleiner ci ist, ist der Eintrag, der hier steht, der ist kleiner gleich n, aufgrund der Voraussetzung. Das heißt, die Einsen, die leben noch. Die sind sozusagen beim Potenzieren noch nicht weg. Jetzt gibt es noch in dem großen Produkt noch die anderen Faktoren. Das Produkt x minus, wenn ich x minus Lambda j hoch cj anwende und auswerte bei der Matrix j, also für irgendeinen der anderen Faktoren, für j ungleich i, ja, was passiert dann? Dann steht auf der Diagonalen Lambda i minus Lambda j und das Ganze hoch cj. Das ist also eine Matrix, das ist eine untere Dreiecksmatrix, bei der auf der Diagonalen Lambda i minus Lambda j hoch cj steht. Lambda i minus Lambda j hoch cj. Und Lambda i minus Lambda j ist von 0 verschieden. Das waren ja gerade die Liste der Eigenwerte, also diese Differenz ist von 0 verschieden und hier oben steht irgendwas. Ich will es nicht so genau wissen. Das heißt, wenn ich das Gesamte hier auswerte, multipliziere ich eine Matrix mit Einsen auf irgendeiner Nebendiagonalen, mit einer Matrix, wo irgendwas 0 verschieden ist, aber immer das gleiche auf so einer Hauptdiagonalen steht, oder genau genommen mit R-1 Matrizen dieser Bauart. Jetzt muss man einfach mal selber die Rechnung machen, dass Multiplizieren von so einer Matrix mit so einer Matrix dazu führt, dass diese Einsen jetzt einfach aus Einsen diese Faktoren werden, aber insbesondere, da stehen dann eben auf der Nebendiagonalen solche Faktoren und nicht 0. Das Ganze noch in dem letzten Satz zusammengefasst. Was habe ich getan? Ich habe rausgekriegt, dass das, was ich als Kandidat für das Minimalpolynom angegeben habe, tatsächlich die Jordan-Normalform annulliert. Und dann habe ich Kästchen für Kästchen nachgerechnet, dass wenn ich irgendwie annehme, dass ich irgendwas Kleineres probiere, dass es bei dem Kästchen eben nicht zu 0 führt, sondern zu irgendwas von 0 verschiedenem auf der Nebendiagonalen. Und deswegen ist der Kandidat da oben tatsächlich das Minimalpolynom. Danke für die Aufmerksamkeit.